Willkommen bei Inline, dem Podcast der Fachzeitschrift EPP. Hier sprechen wir über Trends, Technologien und Herausforderungen in der Elektronikfertigung. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt moderner Produktionsprozesse. Von der ersten Idee bis zur perfekten Baugruppe. Inline. Wissen, das weiterführt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EPP-Podcasts Inline Road to AFX. Nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen mit Herstellern für die Elektronikfertigung beschäftigt haben, wollen wir heute den Standpunkt wechseln und uns mit EMS-Unternehmen, also Elektronikfertigern, befassen. Zu Gast haben wir heute den CEO der Elbe-Gruppe, André Heiber. Die Elbe-Gruppe ist ein mittelständisches, familiengeführtes EMS-Unternehmen, zu der die Elbe Electronics und die Electronic Concept GmbH gehören. André, es ist mir eine große Freude, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank, Frederik. Ich freue mich.
Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Frederik Rindle und ich bin der Chefredakteur der Medienplattform EPP, der auch hinter dieser Podcast-Serie steckt. André, um dich etwas besser kennenzulernen, wollen wir direkt in unsere Quickfire-Fragerunde starten. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest mit dem, was dir als erstes in den Sinn kommt. Bist du bereit?
Jawohl.
Bei dieser Hitze lieber zum Schwimmen gehen oder sich im klimatisierte Büros auch am Wochenende verstecken?
Schwimmen gehen.
Sehr gut. Frage 2, bei der Fußball-WM mitfiebern oder lieber anderen Beschäftigungen nachgehen?
Ja, auf jeden Fall mitfiebern.
Sehr gut, das heißt, du steckst auch mittendrin Trikot an, auch heute Abend?
Ja, Trikot nicht unbedingt, aber die Jungs tatsächlich, unsere Kinder, ich nicht so. Aber ja, wir gucken das schon an, klar.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen ernster werden. Lieber selbst ausbilden oder ausgebildete Fachkräfte einstellen?
Wir bilden aus und tun das auch sehr gerne und überzeugt.
Sehr gut. Dann habe ich natürlich, wenn man Podcast-Gast sich ein bisschen näher damit informiert. Natürlich guckt man heutzutage auf den gängigen Social-Media-Plattformen und da steht bei dir ganz spannend Boosting Tech Champions Startup-Unterstützung. Dann natürlich die erste Frage, was bedeutet das konkret? Oder wenn ein Startup mit einer Idee auf euch zukommt, am besten auf einem Bierdeckel skizziert, was heißt das? Wie kann ich mir diese Unterstützung vorstellen?
Also inhaltlich, rein formal, machen wir das klassische EMS-Leistungsspektrum von der Entwicklung angefangen oder Entwicklungsunterstützung, Industrialisierung, Serienfertigung und so weiter. Was vielleicht ein bisschen anders ist, unsere Haltung. Also wir haben echt Bock, mit Startups zu arbeiten und wir betrachten niemand danach, wo er schon ist, sondern eher danach, wo er hinkommen kann. Und wir haben festgestellt, dass wir das auch ganz gut können, da zu unterstützen.
Und dann, das ist natürlich so ein bisschen ein schwieriger Blick, aber wie, kannst du vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie unterscheidet sich denn vielleicht die Start-up-Unterstützung von einem Unterstützung oder vielleicht Mitarbeit mit einem etablierten Industriekunden?
Also manches geht schneller, manches geht langsamer. Wir haben natürlich die Situation, dass Startups oft, es ist sowieso schwierig, da Pauschalen aufzumachen, aber oft vielleicht manche Dinge noch nicht so wissen oder kennen, die etabliertere Unternehmen kennen, macht es uns aber oft einfacher zu beraten. Ja. Also im besten Fall sind die dann auch offener für Unterstützung, hören besser zu und setzen schneller um.
Aber das heißt, was macht denn dir persönlich mehr Spaß, ist da so ein bisschen schwierig rauszuhören?
Also mir macht beides Spaß. Wir haben natürlich auch mittelständische Kunden bis hin zu größeren Konzernen. Da ist das Schöne, da kann man vielleicht schneller zu einem größeren Volumen kommen oder direkt mit einem größeren Volumen einsteigen. Das ist natürlich für uns unternehmerisch auch interessant. Bei Startups geht uns schon manchmal ein bisschen mehr das Herz auf, gerade wenn das noch Themen sind, lebensrettende Produkte oder sowas in der Medizintechnik, wo man einfach voll dahinter stehen kann mit unserem ganzen Team. Das macht schon Spaß. Und wenn man dann sieht, dass Leute, die irgendwo mal ganz klein angefangen haben und wir helfen halt mit, dass das groß wird, dass das funktioniert, das sind wir schon ein bisschen stolz. Ne?
Ja, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn man so von Anfang an dabei war und natürlich mithelfen konnte. Aber hast du so ein bisschen ein Gefühl, wie viele Startups dann wirklich durchstarten können, die ihr schon gesehen und begleitet habt und wie viele vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben oder sich vielleicht umorientieren?
Also es gibt allgemein in der Startup-Welt immer so das Klischee, dass eins von 10 Startups irgendwie richtig erfolgreich wird. Auch im ganzen Finanzierungsgame ist es so die Faustformel, ja, einer von 10, der muss die anderen bezahlen. wir machen eigentlich eine ganz andere Erfahrung. Bei uns ist es eher vielleicht einer von 10, der es nicht schafft. Die anderen 9 schaffen es halt okay. In unterschiedlicher Weise. Ganz groß wird natürlich jedes Startup, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht Unicorns. Wir begleiten gerne Unternehmen, auch sogenannte Bootstrapped-Unternehmen, also auch ohne Fremdfinanzierung, die einfach ganz bodenständig unternehmerisch was aufbauen. Da machen wir gern mit. Und ob die dann nachher jetzt Millionen machen oder nicht, das ist eigentlich sekundär. Und da würde ich schon sagen, dass also die allermeisten das schon schaffen.
Das ist ja spannend. Was macht ihr denn hier? Hast du denn vielleicht für dich schon ein Erfolgsrezept herausgefunden, warum ihr so eine fantastische Quote habt?
Haben wir auch schon überlegt, ist das irgendwie, liegt das ja an uns? Haben wir dann ein besonderes Näschen oder haben wir Glück? Oder also, ja. Ich glaube, ein Teil ist wirklich, dass dieses Klischee eben überstrapaziert wird und dass das vielleicht für den Hochrisiko- und Hyperscaler-Bereich zutrifft, aber nicht für den, sagen wir mal, Mittelstand, für den angehenden Mittelstand, mit dem wir arbeiten. Und dann ist schon so aus der Erfahrung, wir machen das jetzt mindestens seit 2018 so, dass wir gezielt auf Startups als Kunden zugehen. Da haben wir natürlich schon Erfahrungen gesammelt und das hilft wahrscheinlich halt schon auch, dass wir relativ schnell für uns bewerten können. Macht es Sinn, macht es weniger Sinn?
Wenn man jetzt, du sagst es schon, bewerten und macht es Sinn, das hat natürlich auch was mit der Marktlage zu tun gerade. Wenn man jetzt die EMS-Branche, die wollen wir ein bisschen in den Fokus auch nehmen mit dieser Folge, vielleicht als dich, mit dir als Teil dieser EMS-Branche, wie würdest denn du die Marktlage momentan beschreiben?
Also wir kommen ja aus 2 mehr oder weniger furchtbaren Jahren für die Branche insgesamt. 2024, 2025 hat die EMS-Branche, jedenfalls in Deutschland, in Summe eher Rückgänge gehabt. Also je kleiner die Firma, desto dramatischer, vereinfacht gesagt. Auch wir hatten ein bisschen eine schwierige Zeit im Winter, sind wir jetzt aber durch. Im Moment würde ich sagen, sind so leichte Erholungszeichen schon da. Es ist aber immer noch nach Zielbranchen unterschiedlich. Also Automotive läuft immer noch nicht toll. Da glaube ich auch persönlich nimmer dran, dass da so ganz viel sich ändert. Medical läuft besser. Die einzige Branche, die so richtig toll läuft, in der sind wir aber nicht präsent, ist Defense. Also das hört man immer wieder. Und alles andere ist schon insgesamt immer noch seitwärts oder leicht positiv vielleicht im Moment, ja.
Aber ist es, wenn man aus so 2 schwachen Jahren kommt, ist es dann nicht schon positiv, dass einen so ein bisschen gut stimmt? Oder würdest du sagen, lieber noch ein bisschen vorsichtig?
Nö, also wir sind super
optimistisch. Wenn es seitwärts ist.
Ja. Wir sind wirklich sehr optimistisch. Ich habe ja gerade für die Branche insgesamt gesprochen, soweit wir halt Informationen haben. Ich habe jetzt auch keine ganz aktuellen Marktstatistiken. Die kommen ja immer nur in gewissen Zyklen raus. Aber bei uns ist es halt so, dass wir wirklich durch viele Neukunden, nicht nur im Startup-Bereich, auch sonst, uns da eigentlich unser Wachstum selber bauen. Und das läuft ganz gut. Also da sind wir im Moment auf einem ordentlichen Wachstumspfad unterwegs und wir denken auch, dass der nachhaltig ist.
Sehr gut. Jetzt natürlich, wenn man das Bild ein bisschen größer zeichnet, dann geht es natürlich geopolitisch, ist gerade echt sehr viele Unsicherheiten unterwegs. Da brauchen wir nicht, die braucht man, glaube ich, gar nicht benennen. Das ist jedem klar, was da so abgeht. Hast du das Gefühl, dass ihr das schon spürt? Also wenn natürlich Automotive, hast du schon gesagt, ist eher seitwärts, aber ist eher negativ, aber hast du das Gefühl, dass sowas auch bei euch ankommt?
Also wir haben schon auch Kunden, die auch exportorientiert sind, mehr oder weniger. Ja. Und für die ist es natürlich immer ein Thema und damit mittelbar auch für uns. Export ist schwierig also gerade nach USA ist nicht mehr so leicht, China auch. China macht ja lieber selber, als zu importieren aus Europa, aus Deutschland. Das sehen wir natürlich schon, dass da manche Kunden sich nach wie vor schwer tun. Also das spüren wir nicht immer direkt, aber zumindest mittelbar und mit ein bisschen Verzögerungen kommen so Störungen schon bei uns an.
Ja. Jetzt habt ihr natürlich, wenn man die Elbe-Gruppe betrachtet, mit der Übernahme von Electronic Concept, seid ihr auch in ganz neue Branchen oder Märkte eingestiegen. Da kam ja die Messtechnik hinzu, die Luftfahrt und die Medizintechnik, wie du vorhin schon sagtest. Kannst du da vielleicht ein bisschen mitnehmen und auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung beschreiben, was so die Unterschiede sind in den Anforderungen, gerade Medizintechnik, Luftfahrt, wie unterscheidet sich das von eurem bisherigen Kerngeschäft?
Gar nicht so dramatisch. Ich würde sagen, wir haben das natürlich bei der Akquisition schon betrachtet und das waren schon auch mit Argumente für die, sag ich mal, Auswahl von Electronic Concept. Tatsächlich ist es so, dass wir manche der Anforderungen vorher auch schon gesehen haben. Also ich sage mal hohe Zuverlässigkeitsanforderungen, Qualitätsanforderungen, die du natürlich in der Medizintechnik hast, in der Luftfahrt genauso. Rückverfolgbarkeit, solche Themen. Da hilft natürlich die Medizintechnik-Erfahrung, die Electronic Concept dann hatte und auch die Zertifizierung, die da schon da war. Also wir haben in Ettlingen bei Elbe Elektronik früher auch schon, sag mal, in die Medizintechnik reingeschnuppert, konnten da auch einige Dinge machen. Du musst nicht für alles zertifiziert sein, aber es geht natürlich leichter, wenn du es bist. Also das konnten wir einfach dadurch jetzt intensivieren. In der Luftfahrt kommen dann manchmal noch ganz pragmatische Dinge dazu, wie Betauungsschutz. Also da müssen halt Baugruppen lackiert werden. Das können wir in gar genau bei Electronic Concept. Das haben wir in Ettlingen nicht in Serie gemacht. Also es sind noch so ein paar, ich nenne es mal Spezialoperationen, ne? Arbeitsgänge, die da einfach schon etabliert waren, die wir jetzt auch für andere Branchen nutzen können.
Ja, das ist dann spannend. Das war nicht gerade meine Anschlussfrage. Das hast du schon gesagt, für andere Branchen. Habt ihr damit auch schon vielleicht Erfahrungen gesammelt, die ihr sagt, das wäre doch auch spannend für unsere Kunden aus dem anderen Bereich? Also wo ihr jetzt sagt, ihr habt da einen Mehrwert gewonnen und das wollen wir den anderen Kunden auch noch anbieten.
Ja, also ich hatte es ja gerade schon im Prinzip angeschnitten. Themen wie Rückverfolgbarkeit, ne, Traceability, das ist natürlich für alle Branchen sinnvoll und gut und interessant. Und auch die Themen mit Lackierung, Verguss, was bei uns eben historisch aus der Luftfahrt als Kundenanforderung auf uns zukam und dann umgesetzt wurde, können wir natürlich auch in anderen Bereichen nutzen, wo einfach der Baugruppenschutz das erfordert oder es zumindest sinnvoll erscheint, es zu tun.
Dann jetzt, wenn man sich die Branchen so ein bisschen anguckt, die ganze Vielfalt, die du hast oder die ihr bedient oder drin seid, gibt es da Branchen, die dich vielleicht positiv oder auch negativ überrascht haben? Aber wir bleiben mal beim Positiven, die dich positiv überrascht haben, wo du sagst, da war jetzt echt mehr Wachstum in dem Markt oder mehr Anfragen als gedacht?
Also es ist nicht so richtig eine Branche, sondern eher ein Querschnittsthema über verschiedene Branchen, aber so das Thema IoT. Das zieht sich wirklich die letzten Jahre bei uns durch, dass da mehr und mehr Anfragen entstehen, Potenziale entstehen und tatsächlich dann auch Projekte entstehen mit Neukunden, mit bestehenden Kunden. Das ist wirklich so ein Thema, das wir schon gesehen hatten, aber das eigentlich noch besser funktioniert, als wir dachten.
Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man sowas plötzlich hat, solche Themen. Wie reagiert er da drauf oder gibt es da momentan noch keine daraus folgenden Konsequenzen?
Wir haben jetzt da noch keine fokussierte Marketingkampagne aufgesetzt oder sowas. Ja. Aber was wir schon tun, ich meine, du lernst dann mit jedem Projekt dazu. Und natürlich immer im Rahmen dessen, was man darf. Ne? Es gibt Vertraulichkeitsthemen und wenn man was für jemanden entwickelt, dann hat man es für den entwickelt. Aber allgemeine Erkenntnisse, die man sammelt, Erfahrungen, die man sammelt, fließen natürlich dann auch in zukünftige Projekte ein. Wir kommen schneller auf Ideen, auf konkrete Ansätze für vielleicht neue Entwicklungsthemen, können da also schon einfach schneller werden und effizienter werden, immer beim jeweils nächsten Projekt. Ne? Bis hin zu, dass wir manchmal übergehen, geht natürlich nur immer in vorherige Abstimmungen mit beiden Seiten und so weiter. Aber wir haben auch schon Kunden zusammengebracht, wo wir Synergiepotenzial sehen, wo wir gesagt haben, Mensch, ihr seid in einem ähnlichen Markt unterwegs. Vielleicht könnt ihr mal miteinander reden oder sogar tatsächlich konkret was zusammen tun. Wenn ja, machen wir natürlich auch gerne mit. Also es ist uns auch immer wichtig, wenn wir so Möglichkeiten sehen, die auch mit anzustoßen.
Ja. Dann gibt es natürlich jetzt bei dir, ich finde im Speziellen, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, so auch das Thema Nachfolge hat bei dir natürlich in deiner Karriere wirklich auch eine Bedeutung. Du hast bei Elbe hast du eine Nachfolge angetreten, also bei Elbe Electronics und jetzt mit Electronic Concept ist ja wieder eine weitere Altersnachfolge übernommen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Regeln, damit eine Nachfolge auch gut funktioniert?
Boah, da kann man wahrscheinlich Bücher drüber schreiben und Abende füllen. Aber ich
glaube, ist auch schon.
Ja, genau, gibt's auch jede Menge. Also ich glaube, ich kann ja jetzt so für die übernehmenden Seite vielleicht sprechen. Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich versucht, wie bei jeder, wenn es jetzt um die Akquisition geht, ne, nehmen wir mal Electronic Concept, dass man sauber bewertet und wirklich versucht, sage ich mal, die Essenz zu sehen, den Kern zu sehen, der da ist, und gleichzeitig, was kann man daraus machen? Also ich glaube, es geht immer um so eine Balance aus Kontinuität einerseits und Entwicklung andererseits, und das muss irgendwie zusammenpassen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich niemand das perfekte Unternehmen kauft, dass man nur einfach eins zu eins so weiter betreiben kann. Das ist illusorisch. Genauso illusorisch wäre es zu sagen, ja, ich kaufe mir da jetzt ein paar Maschinen und ein paar Leute und dann mache ich alles anders von heute auf morgen. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt neben vielen anderen ist da die Balance zu finden, dass man an den Kern anknüpfen kann und den weiterentwickeln kann. Das scheint uns ganz gut gelungen zu sein, nach dem, was ich bisher so erlebe. Und das halte ich für super wichtig.
Ist denn auch, jetzt hast du gesagt, natürlich von der Seite derjenigen, die übernehmen, aber wenn die Seite, die übergibt, die möchte ja wahrscheinlich auch meistens ihr Lebenswerk übergeben. Gibt es da auch so ein bisschen immer Punkte, wo man sagt, da muss man sich auch treffen, dass auch beide Seiten ein gutes Gefühl haben?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, auch da ist halt wichtig zu sehen, was die Ziele sind von denen, die übergeben. Ja. Es gibt mit Sicherheit Leute, die wollen verkaufen und auf und davon und einfach nur das Maximum an Erlös generieren. Das ist in Ordnung, ich will das nicht werten. Kann man machen. Und es gibt sicher andere, die eben, wie du sagst, das Lebenswerk ja weiter wachsen sehen wollen oder auf jeden Fall bestehen sehen wollen. Und dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen anders, was dann am Ende rauskommt in den verschiedenen Fällen. Bei mir war es in beiden Fällen so. Bei Elbe Elektronik natürlich Übernahme innerhalb der Familie. Da ist klar, da ist Kontinuität und weitere Entwicklung natürlich wichtig. Da geht es nicht um Preise. Ich habe auch nicht familienintern letztlich übernommen, sondern den anderen Partner rausgekauft, um dann auch als Gesellschafter an Bord zu kommen. Und bei Elektronik Concept, da hatten wir auch das Glück, ehemalige, also jetzt aus heutiger Sicht ehemalige Eigentümer anzutreffen, die schon auch was verdienen wollten, völlig klar, aber die sagt, naja, uns ist am wichtigsten oder eben auch sehr wichtig, dass es weitergeht am Standort, dass da was damit gemacht wird. Und dann, wie gesagt, muss man halt gucken, welche Vision man selbst entwickelt und wie das zusammenpasst mit dem, was sich die alten Eigentümer oder Eigentümerinnen so vorstellen. Und ob man da irgendeine Brücke findet, weil es muss ja auch Veränderungen geben, das ist unvermeidlich. Und da irgendwie eine Brücke zu bauen, dass alle happy sind und alle guten Gewissens am Ende unterschreiben, das ist, glaube ich, so die Aufgabe.
Ja. Jetzt hast du schon zwei Nachfolgen gesagt, das eine war gar nicht, also nicht so im klassischen Sinne, aber du bist im Thema Nachfolge drin. Wenn jetzt jemand auf dich zukäme und sage, es gibt noch ein weiteres Unternehmen, das da Nachfolge ansteht, wäre das für dich interessant, da weiterzumachen, oder wie habt ihr es in der Familie, in der Unternehmensentwicklung jetzt so für euch?
Also wir wären da immer gesprächsbereit. Wir haben jetzt keinen konkreten Plan, dass wir sagen, in dem und dem Jahr muss eine Übernahme sein oder irgendwas. Oder überhaupt, es muss auch gar nicht sein, aber es darf, wir sind offen für Gespräche. Wenn jemand käme, ich habe das jetzt ja im Prinzip zweimal gemacht, wie du schon sagst, warum soll ich das nicht auch ein drittes Mal machen können, wenn es strategisch passt, wenn man eben ein gemeinsames Bild entwickeln kann und sich dann am Ende noch kaufmännisch einig wird und die DD irgendwie auch noch alles gut durchläuft. Ja, warum nicht? Also da wären wir immer gesprächsbereit. Das kann schon sein, dass das in der Zukunft mal noch passiert.
Ja. Sei natürlich gesprächsbereit. Das passt natürlich zu unserem Überthema. Wir sind ja, der Podcast hat ja auch das Thema Road to EFX. EFX, die Expo für Electronic Manufacturing, die vom 6. bis 8.10. in Stuttgart ja stattfinden wird. Da habe ich gesehen, bei der Standplanung, ihr seid zu dritt auf eurem Stand. Kannst du da was Näheres dazu sagen, wer die anderen zwei Partner sind?
Das ist korrekt. Wir machen einen Gemeinschaftsstand mit Wirth Elektronik, sicher ein bekannter Name in der Branche, und mit Frickley Systems aus Stuttgart, ein kleineres Unternehmen auf Entwicklung spezialisiert. Und wir treten da zusammen auf als Kooperation und sind ganz gespannt, wie das wird. Also im Moment arbeiten wir selber noch am Standkonzept, auch inhaltlich. Da kann ich noch gar nicht so viel erzählen. Aber ja, ein paar Dinge natürlich schon. Also was haben wir eigentlich da gemacht? Wir haben einfach das Thema der EFX aufgegriffen. Die EFX positioniert sich ja als neuartiges Event, keine Messe, sondern Expo. Fokus auf Austausch, auf Kooperation, gemeinsam Innovation. Das haben wir einfach mal wörtlich genommen und haben gesagt, okay, dann machen wir einen Stand zusammen und zeigen, was wir zusammen so erreichen können.
Sehr gut. Es ist aber dann, es ist natürlich, dass du sagst, es war so ein bisschen die Idee aus der EFX rausgeboren, aber glaubst du, das könnte auch eine längere Kooperation werden, weil ihr euch so gut ergänzt, oder ist es einfach nur, lasst uns mal schauen, dieses gemeinsame Projekt mal machen und dann schauen wir weiter?
Also wir arbeiten mit Wirth schon seit etlichen Jahren zusammen, nicht nur jetzt als Bauteillieferant, das natürlich sowieso, sondern wirklich auch mit gemeinsamen Projekten. Wir sind beide viel im Startup-Umfeld unterwegs, Wirth macht das eben auch, so wie wir. Ja. Und da gibt es immer mal wieder Themen, wo wir vielleicht gar nicht jetzt, ich sag mal, als Konsortium auftreten, aber wo es gemeinsame Kunden gibt, wo vielleicht sogar unabhängig voneinander eine Kundenbeziehung eines Unternehmens zu Wirth und zu uns entstand und wo wir dann aber am Ende, wenn da alle einverstanden sind, uns gut austauschen, gut zusammenarbeiten. Frickley Systems haben wir noch nicht so lang in unserem Kooperationsnetzwerk, zeitlich gesprochen, haben aber von Anfang an gemerkt, dass das einfach super gut passt vom Mindset. Die Kollegen, Kolleginnen da in Stuttgart haben Mods-Tempo drauf, sind super schnell, super agil, sind technisch brillant, also super Ergänzung zu uns und wir haben unheimlich viel Spaß an der Zusammenarbeit und dann haben wir die eben auch direkt mit auf den Stand nehmen wollen und zum Glück wollen die auch mitmachen und jetzt machen wir das.
Sehr gut. Wenn wir jetzt ein bisschen die EFX, du sagst schon ein neues Konzept, jetzt habt ihr den zu dritt auf dem Stand, auch vielleicht den Fokus vielleicht auf Startup-Unternehmen. Wir haben auch gelernt, es ist nicht kein Hauptfokus, sondern es ist einfach ein Fokus auf Startup-Unternehmen. Könntest du dir vorstellen, dass gerade auf so einer neuen Expo, dass da vermehrt Startup-Unternehmen auch unterwegs sein werden oder junge Firmen, die auf euch zukommen könnten?
Also wir haben vor, da mitzuhelfen. Wir sind ja mit dem EFX-Team auch rege in Kontakt. Ich sitze selber mit dem Beirat für die Veranstaltung und wir haben das schon vor, wir haben da noch ein, zwei Ideen, die kann ich jetzt noch nicht verraten, wir machen da aktiv mit, möglichst viele Startups oder Gründungsinteressierte, Studierende und so weiter dahin bekommen können. Insofern ja, hoffentlich passiert es so, hoffentlich kommt natürlich auch der Mittelstand ganz fleißig bis hin zu großen Unternehmen, das sind alle willkommen und ich hoffe, die Halle wird richtig, richtig rappelvoll, dass da viel Bewegung ist, viel Gespräche, viele Projekte entstehen.
Perfekt, das hoffen wir natürlich auch. Wir hoffen auf eine volle Halle für eine volle EFX, weil das tut uns ja der Branche besonders gut, wenn ja wieder Schwung hineinkommt. André, ich sag dir herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du heute Gast in unserem Podcast warst und Ihnen als Zuhörer herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben und hoffentlich dann auch bei einer der nächsten Folgen wieder einschalten werden. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiederhören.
Herzlichen Dank, Frederik. Bis bald.